Wenn ich ein großes Ziel als Organisation habe, dann erreiche ich dieses große Ziel nur mit den richtigen Leuten an Bord, die Bock auf ihren Wertbeitrag haben, also Bock auf Leistung haben und auch gleichzeitig zur Kultur des Unternehmens passen. Und da geht letzten Endes alles mit los. Ich kann mir irgendwelche Diven im Vertrieb einkaufen, aber am Ende, genau wie beim Fußball, gewinnt nur das Team. Und da muss ich wirklich einfach eine gute DNA entwickeln oder freilegen, möchte ich mal sagen. Stichwort Kultur, um so Menschen zu halten, zu entwickeln, nach vorne zu bringen und auch entsprechend dann ein Ergebnis für die Organisation zu erzielen.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Devon Sport, der Podcast. Mit den Köpfen und Stories aus dem Sportbusiness und mit deinem Host Stefan Westermann. Wir sprechen für euch regelmäßig und exklusiv mit inspirierenden Persönlichkeiten aus dem Sportbusiness. Über die Themen Erfolg, Weiterbildung, Vertriebstraining, Jobs und Zukunft im Sport. Nah, inspirierend, zukunftsoptimistisch.
Moin aus Hamburg und willkommen zu Devon Sport, der Podcast. Und ich freue mich sehr über diese heutige Folge und vor allen Dingen dann über den heutigen Gast, denn das ist ein langjähriger Weggefährte aus dem, wann haben wir uns kennengelernt? Also aus dem Bereich Vertrieb, aus dem Bereich Coach, aus dem Bereich Trainer, aus dem Bereich Weiterbildung. Also mit Sven habe ich schon das ein oder andere Mal die Schulbank gedrückt, die Erwachsenen-Schulbank wohlgemerkt. Und ich freue mich sehr, dass wir über die Zeit, über die Dauer in Kontakt geblieben sind. Und nicht nur das, sondern auch immer wieder zusammengefunden haben für gemeinsame Ideen, gemeinsame Projekte. Und heute dann halt zum ersten Mal für einen gemeinsamen Podcast. Ich begrüße ganz herzlich dich hier bei uns in Hamburg, lieber Sven Haferkamp. Moin!
Ja, wie sagt man so schön, ne? Moin aus Hamburg.
Und in dem Fall kannst du das auch sagen, weil du bist ja sogar in Hamburg, nicht gebürtig, nicht ansässig, aber heute hier, sogar bei uns im Büro. Und das freut mich sehr, dass wir nicht nur diesen Podcast machen, sondern heute Abend auch noch eine leckere Speise essen gehen werden.
Das ist fantastisch. Ja, absolut. Ja.
Also doppeltes herzlich willkommen und wir schauen mal, was uns diese Aufnahme jetzt so bringt. Wir haben so ein bisschen improvisiert, aber da sind wir auch ein Stückchen erfahren. Denn das Improvisieren hat uns ja ein bisschen begleitet bei unseren verschiedensten Aspekten, zu verschiedensten Positionen, verschiedensten Begegnungen. Dazu aber später mehr. Jetzt möchte ich erstmal wissen oder möchte ich erstmal die Community daran wissen und teilhaben lassen. Wer bist du eigentlich? Wieso freue ich mich so sehr auf dich? Woher kennen wir uns? Und was hast du in deinem Leben bis heute eigentlich gemacht?
Ja, ich glaube, unser größtes gemeinsames Erkennungsmerkmal, und wir wissen ja alle im Vertrieb, ne, Gleichheiten macht Schubert sympathisch, wobei als wir uns kennengelernt haben, da haben wir noch ein bisschen anders ausgesehen, ist unsere Frisur tatsächlich. Man könnte meinen, wenn wir zwei uns nebeneinander sehen, Eltern, Friseur, ähnliches, da mag irgendwie was kommen. Ja, also wer bin ich? Mein Name ist Sven Haferkamp, ich bin 51, komme aus dem Ruhrgebiet, 3 Kids und bin seit einigen Jahren im Bereich Unternehmensberatung, Vertriebstrainings tätig. Ich unterstütze Organisationen dabei in der Skalierung, nicht nur von der vertrieblichen Seite, sondern helfe dabei, sowas wie ein Betriebssystem in Organisationen zu installieren, sodass, naja, beginnend vom Bereich People, im Bereich Strategie-Workshops, Execution, die ich letzten Endes mit den Unternehmen erarbeite, also so, dass eine Skalierung in einfacher Art und Weise möglich wird und den größtmöglichen Stress aus den Teams rausnimmt.
Das ist ein wesentlicher Bestandteil deiner jetzt aktuellen Aufgabe. Aber ich möchte noch einmal ein bisschen weiter zurückgucken, Sven. Du kommst ja nicht ursprünglich weder aus dem Sportbusiness noch aus dem klassischen Vertriebstrainer-Dasein oder Unternehmensberater-Dasein. Vielleicht magst du uns da nochmal ganz kurz abholen. Also du warst langjähriger Inhaber und Geschäftsführer. Vielleicht kannst du das nochmal kurz aufzeigen.
Ja, gerne. Ich habe 20 Jahre eine Organisation geführt, die im Bereich Elektroakustik unterwegs ist. Da bin ich heute auch noch teilverbandelt. Kommanditistenanteil noch, also 20 Jahre an der Stelle in der Organisation verbandelt und habe mich um Bereiche wie die Entwicklung und den Vertrieb gekümmert. Elektroakustik bedeutet also Produkte, die eingesetzt werden für Konferenzen, für Konzerte, also alles, was groß ist und laut macht, Lautsprechersysteme mit entsprechender Elektronik. Und wie du schon gerade sagtest, ne, wir kommen ja als Berater, als Trainer, als Coach nicht auf die Welt, sondern da ist die DNA über das Unternehmertum gegangen.
Mhm. Absolut. Jahre, doch eine lange Zeit, eine große Erfahrung. Und ich kann da an dieser Stelle verraten, dieser Podcast könnte statt über Vertrieb auch grundsätzlich über Akustik, Sound, Soundsysteme, technische Finessen handeln, wenn ich es beherrschen würde, die richtigen Fragen zu stellen. Weil egal, wer in unserer Community, also nicht bei Devon Sport, sondern in der Community, der wir beide als Trainer noch angehören, irgendein Thema hat, ob das Podcast, ob das Sound, ob das Technik, ob das, ich sag mal, Internet ist, der Sven hat eine Antwort und das wissen alle immer, also eigentlich hoffen immer alle, dass der Sven auch antwortet, nicht, dass die ganzen anderen antworten in dieser Gruppe, sondern es warten eigentlich alle darauf, was sagt Sven eigentlich dazu? Ist es nicht so richtig?
Ja, so ein bisschen technisches Nerditum ist definitiv noch dabei. Ich habe da einfach große Freude dran. Ja, stimmt.
Also wenn im Nachgang dazu jemand Fragen haben sollte, Sven, dann werde ich ihn an dich vermitteln.
Besten Dank dafür.
Schön wäre aber auch, wenn es im Nachgang Beiträge, Fragen, Anmerkungen zu unserem eigentlichen Thema geben würde. Denn wir wollen logischerweise über das Thema Wachstum, Unternehmertum insbesondere, aber auch ja die Besonderheiten des Vertriebs einmal sprechen. Wenn ich schon einen Vertriebs-Co-Trainer, also Trainer, der auch Vertrieb trainiert, hier habe, dann freue ich mich natürlich, darüber auch zu sprechen. Und Vertrieb begleitet dich ja nicht nur als Unternehmer in deiner Akustik, in deiner Soundfirma hat dich das begleitet, sondern du hast ja dann auch eine Ausbildung, einen Weg eingeschlagen, der dich in deiner Persönlichkeit weiterbringt, in der Art, wie du Persönlichkeitsentwicklung mit anderen machst, aber auch insbesondere im Vertrieb dann tätig warst. Also vielleicht kannst du diesen Sprung nochmal erklären. Was ist dann passiert nach deiner Tätigkeit im eigenen Unternehmen?
Ja, ich war ja 2016, ist es übrigens gewesen, als wir uns kennengelernt haben, hatte ich so den Gedanken, Mensch, irgendwas mag doch da noch kommen. Irgendwas will mich vielleicht gerade noch finden. Und dann haben wir uns ja in Köln bei Greater, damals war es ja noch Gedankentanken, kennengelernt. Da gab es so eine ganz jahreslaufende Fortbildung zum, wie hieß denn das, hilf mir noch, Business Coach, war das Business Coach an der Stelle? Naja, Thema Titel, Coach schreiben wir ja überall dran. Und dort Trainer. Haben wir uns kennengelernt. Was Trainer?
Ich glaube, es war Trainerausbildung, aber mit Sicherheit kam das Wort Business dann vor, ja. Also
ja,
Coach war es damals nicht.
Genau. Wie dem auch ist, dort haben wir uns kennengelernt, weil ich mich dort angemeldet habe, weil ich mir dachte, hey, irgendwas, ich brauche ein bisschen frisches Futter für den Kopf. Damals schon aus der Unternehmerperspektive. Und dann ging der Weg los im Sinne von auch mich mit ganz anderen Menschen nochmal auseinanderzusetzen, aus anderen Branchen, aus ganz anderen Bereichen. Und irgendwann war für mich im Laufe dieses Jahres auch klar, hey, ich werde mein damaliges berufliches Bild nochmal komplett ändern, über den Haufen werfen. Ich habe noch mal Lust, was ganz anderes zu machen. Und was das jetzt dann letzten Endes geworden ist, das war mir damals noch gar nicht klar. Aber die Klarheit ist da gewesen, es darf mich noch mal etwas finden. Und das hat es ja dann auch im Laufe dieses Jahres.
Ich finde das auch richtig cool, weil ich könnte fast das Gleiche sagen. Auch ich brauchte damals einen neuen Impuls für mich. Ich wollte es damals auch aus Unternehmersicht. Ich war damals beim VfB Bochum zu der Zeit. In der Tat, wir haben uns ja 2016, 17 kennengelernt. Und da wollte ich das für mich nutzen und irgendwie kam dann aber ganz schnell auch durch, dass das etwas ist, weil man sich da in einem anderen Umfeld auffällt. Das sind alles Menschen gewesen, die sich da weiterentwickeln wollten. Ist ja auch fairerweise keine Ausbildung, die jetzt einfach so auf der Straße liegt. Ich sag mal, so eine 200-Euro IHK-Ausbildung, sondern da war ja schon auch ein Invest, sowohl zeitlich als auch von der Kohle. Und da hat man nur überwiegend Leute getroffen, die alle so diesen Drive, diesen Bockfaktor auch mitgebracht haben. Das hat schon inspiriert. Und dann haben wir verschiedene Trainer, verschiedene Ausbildungen genossen zu dem Zeitpunkt, verschiedene Formate, die jetzt nicht alle nur mit Vertrieb zu tun hatten, die jetzt nicht alle nur mit dem Coaching-Business zu tun hatten, sondern die waren ganz unterschiedlicher Art. Ich blicke da immer noch sehr gerne drauf zurück, dass das eine sehr umfangreiche Ausbildung über ein Jahr war. Wie siehst du die Zeit damals?
Absolut. Schau mal, wenn wir über Unternehmensskalierung reden, dann ist Unternehmensskalierung erstmal, oder Unternehmensentwicklung, dann ist Unternehmensentwicklung erstmal Unternehmerentwicklung. Ja, und da reden wir letzten Endes davon über Persönlichkeitsentwicklung. Und da sind so viele Facetten dabei gewesen, die mir auch immer wieder zu denken gegeben haben, wo ich sagte, wow, da habe ich überhaupt noch gar keinen Blick drin gehabt in manche Sachen, ohne jetzt ein ganz konkretes Beispiel zu nennen. Das hat mir auf jeden Fall viele Grundlagen gegeben, um heute ja die Dinge tun zu dürfen, die ich tue. Also von daher, ich habe es auch sehr genossen, so einen breiten Blumenstrauß, möchte ich mal sagen, an Inhalten mitbekommen zu haben.
Also schönes Bild, ne? Also Unternehmensentwicklung ist auch insbesondere erstmal Unternehmerentwicklung, finde ich gut. Und was ist, unsere Wege haben sich dann ja, außer dass wir da die gemeinsame Schulbank gedrückt haben, haben sich ja nicht, sind ja nicht parallel gegangen, sondern du hast dann deinen Weg gemacht aus deiner bestehenden 20-jährigen Unternehmertum, aus deiner Firma, aus der Operativen heraus und hast was Eigenes Neues aufgebaut, wie dann ganz viele, die da ihre Ausbildung gemacht haben, wie auch ich. Mhm. Was war das? Was war dein erster Schritt denn, als du aus der Ausbildung raus warst oder als du denn für dich auch aus dem Unternehmen ausgeschieden bist? Wie bist du dann gestartet?
Ja, wie wir gerade ja sagten, ich habe das ganze Thema Technik, das ist etwas, was mir einfach in die Wiege gelegt wurde, da habe ich einfach große Freude dran. Da ging es seinerzeit in dem ersten Schritt dran, Stichwort hybrider Vertrieb. Also welche Dinge muss ich gehen oder welche Schritte muss ich machen, um auf LinkedIn beispielsweise erfolgreich zu sein? Ja, LinkedIn ist ja ein Teil Technik, natürlich auch ein Teil Content. Aber wie stelle ich mein Profil richtig auf? Welche Dinge muss ich da entsprechend einstellen? Wie hat das Ganze auszusehen? Wie beliefere ich denn entsprechend Content? Wie nehme ich ein Video auf? Und so weiter und so fort. Das waren so die ersten Schritte, mit denen ich unterwegs war, wo ich kleine und mittlere Organisationen geholfen habe, auf LinkedIn eine entsprechende Präsenz zu erwirken oder zu erarbeiten.
Du hast selber da Trainings gegeben und selber Formate auch über LinkedIn platziert. Auch das gucken wir uns gleich nochmal an, wenn wir uns überlegen, wie den Vertrieb sich aktuell entwickelt hat. Und bis dann, ich habe dich auch mit in die Sportbranche einmal reingezerrt.
Mhm.
Kann man ja auch nicht leugnen, dass das auch Bock macht. Auch denn du hast, glaube ich, da Blut geleckt. Ich habe dich da mal mit reingezerrt. Wir waren auf einem Kongress gemeinsam, für den ich damals tätig war. Und du hast das Team mit unterstützt, an diesen Kongresstagen Vertrieb zu machen.
Ja, da hat auch einen riesen Spaß gemacht. Zumal es auch ein richtig duftes Team gewesen ist. Aber gut, da hast du einfach deine Spuren hinterlassen, ne? Da sind ja nur Menschen im Team gewesen, die von dir handverlesen waren. Also von daher, das hat wirklich große Freude gemacht, mit denen gemeinsam zu arbeiten.
Das handverlesene Team und du. das war wirklich sehr cool. Und dann haben wir, lass mich mal kurz überlegen, Sven, hatten wir nicht auch schon mal ein gemeinsames Seminar, einen gemeinsamen Workshop gemacht? Du bist mal als Teamtrainer dazugekommen, richtig?
Nee, ich glaube noch nicht. Oder fällt dir jetzt gerade irgendwas ein, was mir gerade entfallen ist vielleicht?
Ich meine, ich hätte dich mal als Kollegen, als Trainer dazugeholt für eins unserer Workshops.
Aber es fällt uns gerade beide nicht an.
Hast du nicht mal hier mit mir, mit meinem Team hier in Hamburg?
Nee, das wollten wir immer mal machen.
Ah, okay. Na gut, dann wäre das vielleicht nochmal ein Aufhänger.
Aber wir schneiden das jetzt nicht raus, wir lassen das so.
Das lassen wir drin, aber du hast einen meiner Workshops miterlebt beim Kunden. Wir waren bei einem dieser umfangreiche Kick-Off-Strategie-Workshop, den wir gemacht haben mit einem unserer Clubs. Da warst du als nicht nur stiller Beobachter, du warst auch beteiligt, aber du hast mich da auf jeden Fall im Nachgang nochmal gecoacht. Und das fand ich auch sehr, sehr schön. Ich weiß nicht, hast du das noch in Erinnerung, den Tag?
Ja, in vielen Bereichen. Ich weiß noch, es war ein Volleyballverein. Und da ging es ja darum, dass du die entsprechend unterstützt, ja, Vertrieb ihrer eigenen Marke aufzubauen und Sponsoren zu akquirieren. Das ist ja einer der Bottlenecks, möchte ich mal sagen, im Sport, dass es Geld braucht, welches oft einfach nicht vorhanden ist. Und damals war es auch so, kann ich mich noch gut daran erinnern, dass es einen großen Hauptsponsor gab. Aber da ist natürlich auch die Problematik, wenn der abspringt, dann stirbt der ganze Verein. Ne? Und da hast du natürlich auch ganz kräftig unterstützt und auch die Klarheit den Entscheidern gegeben, hey, wir müssen gerade was tun, ansonsten säuft die Bude hier gerade ab. Und wir reden nicht über einen Viert- und Fünftklass-Volleyballverein, sondern, waren die Bundesliga?
Erste Bundesliga,
ich weiß gar nicht. Erste Bundesliga, guck mal.
Und da kommen wir ja zu einem Punkt, wo jetzt dann auch Unternehmer, Coaching, Unternehmensentwicklung sehr, sehr, sehr viel auch zu tun hat mit Entwicklung von Sportorganisationen und wo es Parallelen gibt. Denn um wachsen zu können oder um erstmal Stabilität zu bekommen, um wachsen zu können, um auch das Wachsen heißt ja dann auch häufig sportliche Stabilität, sportliche Erfolge, sportliches Next Level zu erreichen, braucht es dann natürlich auch braucht es ganz viele Skills, braucht es Strukturen, braucht es Prozesse, braucht es Strategien. Und das hat ja sehr viel mit dem zu tun, was du jetzt machst. Denn jetzt bist du, was ist vorhin gesagt, eher in der Unternehmensentwicklung, Unternehmensberatung tätig. Und dazu ist Vertrieb eine Disziplin, aber ja nicht nur der Hauptbestandteil, sondern da gehören ganz viele Aspekte dazu, um Unternehmen weiterzubringen.
Vertrieb ist natürlich einer der wichtigen Kernteile in der Organisation, wie ich immer so schön sage. Wenn hinten irgendwas nicht wirklich gut funktioniert und ich habe einen laufenden Vertrieb, dann bin ich in der Lage, mit Geld, also Geld quasi erstmal so hinter mich zu werfen und zu sagen, okay, wir retten das jetzt in irgendeiner Form. Das gibt mir einfach eine Menge Möglichkeiten. Und klar, Vertrieb ist aber auch gleichzeitig nicht die einzelne oder die einzige Abteilung, die ich skalieren muss. Und über skalieren bedeutet ja nicht letzten Endes, ich hole mir immer nur mehr Leute ran, sondern da sind Themen wie Kultur, wie finde ich die richtigen Leute, wie halte ich die richtigen Leute, wie entwickle ich die richtigen Leute, wie ist meine strategische Ausrichtung, habe ich mein Produkt wirklich exakt am Kunden gematcht, kenne ich überhaupt die Kundenbedürfnisse oder die Kundenerforderliche etc. etc. Und ja, das ist das, was ich außerhalb des Vertriebes oder wo ich mich dann außerhalb des Vertriebes auch noch mit Organisationen tummel oder wo ich die unterstütze, um dort entsprechend, wie ich vorhin schon sagte, dieses Betriebssystem, dieses Framework zu installieren und dann entspannter wachsen zu können.
Ich würde das gleich nochmal einmal detaillierter darauf zurückkommen. Und zwar stelle ich das ja auch fest, mein Ursprung oder das, was mich denn nach unserer Ausbildung da getrieben hat, war ja dann die Sportbranche, das Sportbusiness, die Organisationen im Sport, Vereine, Verbände und andere Organisationen weiter voranzubringen, weiter zu professionalisieren, vor allen Dingen im Bereich Vertrieb, Vermarktung, B2B-Vertrieb. Und diese, wenn du dann anfängst und diesen Job machst und anfängst, dir da Referenzen aufzubauen und guten Job ablegst, und das wirst du vielleicht nachher auch gleich bestätigen, dann kommen ja dann auch zusätzliche Anfragen mal, zusätzliche Anforderungen. Sag mal, wenn du das geschafft hast hier mit dem Vertriebsteam, kannst du das vielleicht auch für die Geschäftsstelle, kannst du es für die gesamte Organisation machen, so ist es mir zumindest ergangen. Und dann wurden aus einmal aus Vertriebsthemen und Vertriebstrainings wurden andere Entwicklungsfelder, und die du jetzt gerade zum Teil ja auch schon erwähnt hast. Was ist mit den People? Was ist mit der Kultur? Was ist mit dem richtigen Recruiting? Was ist mit der richtigen Infrastruktur? Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist das auch dein neues Feld, dein neues Betätigungsfeld, also dass du diese zusätzlichen Bereiche dir anschaust, nicht nur Vertrieb, sondern auch die was Wachstum angeht, was Skalieren angeht, unmittelbar mit betroffen sind.
Mhm. Lass mir mal folgendes Bild aufmachen. Wenn ich ein großes Ziel als Organisation habe, dann erreiche ich dieses große Ziel nur mit den richtigen Leuten an Bord, die Bock auf ihren Wertbeitrag haben, also Bock auf Leistung haben und auch gleichzeitig zur Kultur des Unternehmens passen. Und da geht letzten Endes alles mit los. Ich kann mir irgendwelche Diven im Vertrieb einkaufen, aber am Ende, genau wie beim Fußball, gewinnt nur das Team. Und da muss ich wirklich einfach eine gute DNA entwickeln oder freilegen, möchte ich mal sagen. Stichwort Kultur, um so Menschen zu halten, zu entwickeln, nach vorne zu bringen und auch entsprechend dann ein Ergebnis für die Organisation zu erzielen.
Sag mal so ein, wenn du es kannst, sag mal so ein typisches Beispiel, wie denn eigentlich Kultur entwickelt wird. Welche Bestandteile gehören denn dazu? Worum kümmerst du dich mit deinen?
Ja, tatsächlich geht es mit dem Thema Kultur los, wenn wir so einen Kickoff-Workshop haben. Da schließen wir uns eine Agentur macht es gerne mal in einem Workshop von 4 oder 5 Tagen und wir bekommen es in der ersten Ausgabe in einem Vormittag hin. Und zwar machen wir dort die sogenannte Mission to Mars. Wer sich dafür interessiert, der darf mich gerne anschreiben, dann gebe ich da gerne mal eine Info dazu. Und wir entwickeln das Thema Kultur, sondern wir legen sie frei. Denn wenn es darum geht, ja, welche Werte hat denn die Organisation? Wie tickt denn die Organisation? Welche DNA habt ihr denn? Da sind der Großteil der Firmen gar nicht wirklich in der Lage zu sagen, so sind wir. Sind wir zielstrebig? Sind wir accountable? Sind wir Schnacker oder wie auch immer? Aber einfach mal die Klarheit zu haben, wie tickt denn die Organisation? Und ganz wichtig ist, freizulegen, nicht irgendwas zu konstruieren, was wir gerne irgendwann wären, sondern wirklich die Klarheit zu haben, so sind wir heute. Denn wenn ich doch auch Menschen einstellen möchte, dann möchte ich denen ja auch erklären, so ticken wir als Organisation, so gehen wir miteinander um.
Da darf ich nochmal tiefer fragen, wenn die Fragen nicht sofort beantworten können, also die haben das nicht sofort vorliegen, wie schaffst ihr es denn dann, oder du, die da raus, also die zu filtern, rauszubekommen?
Das sagte ich gerade, das ist ja ein Weg, ne? Das Tool heißt tatsächlich Mission to Mars und das ist von Jim Collins, das ist, ich sag mal, ein Mensch, der sich zum Bereich People und Kulturen Unternehmen sehr intensiv Gedanken gemacht hat und dieses Tool, so möchte ich mal sagen, diesen Weg, den Workshop-Weg, den gehen wir dann gemeinsam, um es einmal kurz zu skizzieren. Wir kommen im Team zusammen und auf den Punkt gebracht geht es darum, dass die Leute erstmal so aus dem Bauch heraus entscheiden, hey, nur mal angenommen, wir schicken eine Rakete zum Mars und diese Rakete hat 5 oder 6 Plätze zu vergeben. Und ihr sollt jetzt die Leute dort in diese Rakete setzen, von denen ihr sagt, hey, die spiegeln die DNA, die Kultur unseres Unternehmens wieder. So, das mag der Pförtner sein, weil der einfach morgens so eine gute Laune verbreitet. Das mag die gute Seele am Empfang sein. Das mag der Kollege im Vertrieb sein, weil der einfach eine super Leistung bringt. Und so steht jeder dieser einzelnen Mitarbeiter für einen speziellen Teil. Das kann was Soziales sein, das kann was Leistungsbezogenes sein, das kann etwas sein zum Thema Lernen etc. etc. So, und aus dieser Assoziation der Leute schälen wir dann heraus, okay, was ist denn dieses spezielle Gewürz, diese spezielle Eigenschaft, die gerade der Lothar, der den Parkplatz überwacht, mitbringt? Oder die Jasmina, die vorne am Empfang sitzt. Was ist denn das, was die gerade mitbringt? Und über diese einzelnen Attribute, die ich nur sehen kann, wenn die auch selber in mir angelegt sind, schlagen wir quasi die Brücke, die DNA des Unternehmens freizulegen. Da finden wir die passenden Worte, da finden wir dann die passenden Erklärungen dazu und so weiter und so fort. Und so erarbeiten wir mit Organisationen, weil du ja gefragt hast, wie machen wir das denn? Was ist denn so der erste Aufschlag zum Thema Kultur? So entwickeln wir deren Core Values.
Und dann in einem nächsten Schritt, wenn ich das richtig verstanden habe, kümmert ihr euch dann erst um die People oder erst um die Strategie? Wie war dann der nächste Schritt?
Ja, das ist ja ein Teil People. Ja, und aus diesem Thema Kultur ergeben sich ja noch ganz, wie kommt das denn überhaupt ins Leben? Weil sich irgendwelche Werte auf eine Wand zu schreiben, das ist toll. Vielleicht findet es die Wand super. Vielleicht ist auch ein Kunde beeindruckt, wenn er kommt und das liest. Aber Kultur ist ja nur echte Kultur, wenn es auch gelebt wird. Also überlegen wir uns selbstverständlich auch im Rahmen dieses Workshops, wie bringen wir denn die Dinge dann auch ins Leben? Und wie ich ja vorhin schon sagte, großes Ziel kann ich immer nur mit den passenderen Menschen oder bin ich überhaupt erstmal in der Lage, mit den passenden Menschen zu erreichen. Da geht es natürlich darum, Leute zu finden, die besonders gut zu mir passen. Und jetzt hilf mir nochmal mit der Frage. Mir ist es gerade durchgegangen.
Ich brauchte eigentlich auch nur diese Brücke von dir gerade, nämlich die Werte und die Werte, wie man die lebt. Denn das hat mich natürlich sehr fasziniert an dem Modell. Und was, wenn wir darüber sprechen und wenn ich mit auch anderen, gerade im Bereich der Werteentwicklung, sehr schlauen Menschen immer wieder gerne mich austausche. Es geht ja nicht nur darum, wie du sagst, das festzuhalten, an die Hauswand zu pinnen, sondern es geht ja auch darum, was heißt denn so ein Wert und wie lebe ich den denn eigentlich, wenn ich mich danach verhalte? Und du hast mir irgendwann mal reingeworfen, das fand ich auch ganz gut, wie lebe ich denn danach, wenn ich mich nicht danach verhalte? Also was ist denn genau das Gegenteil? Was sind denn die No-Gos? Und das ist für manchen vielleicht noch ein bisschen deutlicher, manchmal zu formulieren, wie muss man sich dann komplett dagegen verhalten, um so eine Art Werteverhaltenskodex zu entwickeln. Also nicht nur einen Wertekodex, sondern einen Werteverhaltenskodex zu entwickeln.
Ja, korrekt.
Was du sagst, dass so entsteht die Kultur des Unternehmens, ja, was denn darauf einzahlt, was wir mit diesen Begriffen, die man da irgendwann mal in einem Prozess definiert hat, dann wirklich meint und wie die gelebt werden.
Mhm, korrekt.
Ja. Und deswegen brauchte ich diese Frage als Brücke.
Okay, wunderbar.
Du wolltest aber gerade noch was dazu ausholen.
Nee, passt soweit. Genau, also wie kommen diese Dinge auch ins Leben? Oder wenn Entscheidungen anstehen, ja, welcher Wert, den wir hier definiert haben, kann es gerade dazu helfen, eine Entscheidung für oder dagegen, ein Projekt für oder gegen einen Lieferanten, für oder gegen einen Kunden zu treffen, ja? Ist der Kunde, den wir gerade onboarden wollen, tickt der ähnlich oder reißt der regelmäßig irgendwas, ja? Das sind ja auch Dinge, die wichtig sind, also in allen Facetten der Organisation. Und du weißt selber, ne, wenn wir mal ins Dating gehen, ne, wir werden angezogen von einem hübschen Äußeren, aber wir bleiben wegen dem, was wir im Herzen haben. In Organisationen ist das auch so. Ja, we are attracted, also ne, von einem tollen Gebäude, von einer tollen Infrastruktur, von du kriegst ein E-Fahrzeug oder ähnliches und hast ein Apple-Gerät und. Aber weswegen bleiben wir? Wegen der Kultur, weil wir Bock haben, mit den Leuten zu arbeiten. Und deswegen dieses Freischälen und wie bringen wir Kultur ins Leben, ist das ja einer der größten Elemente, die wir im Kickoff haben, überhaupt erstmal loszulegen. Ja.
Jetzt sprechen wir von Wachstum, sowohl bei uns in der Sportorganisation als auch in deinen Unternehmen, die du betreust. Wachstum, hast du vorhin gesagt, das ist ja nicht nur noch mehr Leute einstellen, aber auch. Also Wachstum hat ja auch zum Teil Wachstum im Bereich Recruiting, im Bereich Personal zufolge, weil dadurch dann mehr Projekte, mehr Umsätze, mehr Kunden, wer auch immer möglich ist. Was ist denn im Recruiting? Und wir kommen nachher noch auf das Thema konkreter Vertrieb, aber es ist schon eine spannende Reise. Was ist denn die Herausforderung beim Thema Recruiting für solche Unternehmen, die sich jetzt damit beschäftigen, auf diese Reise machen? Kriegen die das vermittelt? Kriegen die die richtigen Leute? Wie kriegen die die? Also lass uns mal einmal das Thema Recruiting für ein paar Minuten abarbeiten, damit wir dann über das Thema Vertrieb sprechen können.
Ja, bei den meisten geht schon los, dass ein Recruiting-Prozess gar nicht sauber aufgesetzt ist. Also wie vielstufig ist der? Geht's los irgendwie schon mit einem Gespräch von einer Stunde oder mache ich erstmal 10 Minuten kurzes Ersttelefonat, qualifiziere den dann in irgendeiner Form durch, muss natürlich dann auch in dem Sinne klar haben, was sind denn überhaupt die Informationen, die ich von demjenigen brauche? Ne? Ist es erstmal ein 10 Minuten Telefonat, um ein paar Skills abzufragen oder erstmal nur so ein Bauchgefühl abzufragen. Also wie viele Stufen hat der Recruiting-Prozess? Was mache ich in den einzelnen Stufen? Wie lange dauern diese einzelnen Schritte? Was ist das, was da unten rauskommen muss? Mit wem entscheide ich das? Wann stelle ich die Leute dem Team vor? Und so weiter und so fort. Also einfach die Klarheit zu haben, wie bilde ich den Prozess innerhalb der Organisation überhaupt erstmal am besten und am sinnvollsten ab?
Und da kommen dann ja andere Unternehmen, die ich mal als Wettbewerber denn da sehe, nicht nur auf Kundenseite als Wettbewerber, also die um die gleichen Kunden buhlen, sondern die buhlen ja auch um die gleichen Mitarbeiter. Mhm. Was sind jetzt die so drei der wichtigsten Angebote, Formulierungen, Skills auf Unternehmensseite, die ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin dazu bringt, bei dir, also nicht bei dir persönlich, sondern bei deinem Kunden den Vertrag zu unterschreiben? Mhm. Was braucht ein Unternehmen? Was muss ein Unternehmen auf die Waagschale werfen? Weil der Kickertisch und die Obstschale ist ja scheinbar nicht mehr.
Kultur. Wie leben wir miteinander? Wie arbeiten wir miteinander? Wie gehen wir miteinander um? Denn diese Dinge definiert letzten Endes, ob ich eine Chaka-Chaka-Granate brauche, die exponiert, extrovertiert ist oder vielleicht auch eher eine ruhigere Person. Also wie gehen wir miteinander um? Und das ist einer der maßgeblichen Dinge, ein sogenannter Core-Value-Check zu machen, auch im Rahmen des Einstellungsprozesses. Wie tickt derjenige? Ja, habe ich die passenden Fragen auch, um so ein Core Value mal abzufragen? Ja, sei es von mir aus, hey, wir sind Dranbleiber. Okay, dann muss ich doch mal nachfragen, wo, an welchen Fragen, die muss ich ja parat haben, kann mir denn jetzt eventuell der Bewerber erklären, dass er auch vielleicht so ein Beißergehen hat? Ja, und auch da kommt es ja letzten Endes auf die Organisation an. Ansonsten alle anderen Faktoren, sei es Gehalt, sei es das Ganze drumherum, okay, jetzt ist es nicht meine Aufgabe, die Organisation aufzuhübschen. Ich bleib mal bei diesem Bild. Kann ich an dieser Stelle auch gar nicht. Ich kann darin unterstützen, den Prozess aufzustellen, mit denen die richtigen Fragen zu entwickeln, wie, was, an welcher Stelle er zu erfolgen hat, um dann letzten Endes einen potenziellen Bewerber dem Team vorzustellen und dann Go oder No-Go zu bekommen.
Okay, dann Deep Dive weiter in den Bereich Vertrieb. Also es gibt mit Sicherheit auch viele andere Bereiche, die da eine Rolle spielen. Jetzt haben wir ja heute uns das Thema Vertrieb nochmal vorgenommen. Was hat jetzt dieser Prozess? Also wir haben kann es sein, dass durch diesen Prozess auch eine bestehende Vertriebseinheit merkt, oh, das ist ja gar nicht mehr das, wie wir hier so denken, ticken und arbeiten. Kann es sein, dass eine Vertriebsorganisation oder Vertriebseinheit in einer Organisation da vielleicht etwas zurückstecken muss, sich anpassen muss? Oder aber, dass sie sogar maßgeblich an diesem Prozess mitbeteiligt ist und auch DNA-Mitgeber ist?
Ja, grundsätzlich, wenn wir über das Thema DNA reden, dann ist die ganze Organisation erstmal DNA-Mitgeber. Weil wir bilden ja, okay, ich komme nochmal rein. Wenn du dir vorstellst, dass wir in diesem Prozess dran sind und da sind 6, 7, 8 Führungskräfte, dann suchen ja nicht alle die Jasmina am Empfang aus oder den Jupp, der vorne den Parkplatz so wunderbar oder den Fuhrpark von mir in der Obhut hat, sondern da hat ja jeder seine eigenen Bilder, wen er mitnimmt. So, und vielleicht kommt raus, dass der Klaus, der im Vertrieb ist, und der Peter, der auch im Vertrieb ist, auch in diese Rakete gehören. Der eine nimmt den Klaus, der andere nimmt den Peter. Und dann stelle ich dir die Frage, hey, warum nimmst du denn den Klaus mit? Ja, weil der echt gut durchhalten kann. Warum nehmen wir denn den Peter mit? Ja, der hat ein echtes Beißergehen. Oh, okay. Mhm. Der Peter, also sind die zwei ja eigentlich ähnlich in ihrer Art und Weise. Und wenn wir diesen Prozess da durchgehen, dann hast du ja nicht nur 5 oder 6 Leute dort stehen, sondern da sind in der Regel, na je nachdem wie groß die Organisation ist, 15, 20 Leute an der Wand, wo wir natürlich dann kumulieren müssen oder konsolidieren müssen, für welche Eigenschaften stehen die entsprechenden Leute. Und so haben wir einen guten Blick oder einen guten Schnitt durchs gesamte Team. Also jeder bringt da so ein bisschen seine DNA mit ein.
Was ja auch schon so ein bisschen erklärt, warum die Antwort auf meine dann nächste Frage gar nicht so allgemein zu beantworten ist, aber ich stelle sie trotzdem. Was sind denn die Skills, was sind denn die Eigenschaften, die ein guter Vertriebler mitbringen muss für seinen Job in einem Unternehmen, das auf Wachstum ausgerichtet ist? Und wir reden hier im B2B-Vertrieb, lass uns mal bei dem Fokus bleiben, okay. Zu weit ausholen müssen, aber was haben wir denn da für Skills, für Anforderungen, für Merkmale, die der mitbringen darf?
Wenn wir, ich glaube, die Uhr mal so 10 Jahre zurückdrehen, dann ist ja Vertrieb echt so ein Cowboy-Thema gewesen. Ne? Wenn wir damals auch gefragt wurden, ja, wie machst du denn Vertrieb oder nach welcher Methode qualifizierst du denn Leute oder nach welchem Framework baust du denn dein Vertriebsgespräch auf? dann war das ja oft so, ja, aus dem Lameng, aus meiner Erfahrung, aus meinem Gefühl heraus, das, was der Kunde gerade braucht. Genau, ein bisschen eine Knarre raus und Attacke wird gemacht. Also die Dinge, die ich heute sehe, ist, dass es viel systematischer wird, dass viel mehr prozesslastiger gearbeitet werden muss, ohne dass es weg vom Kunden geht, dass der Kunde immer mehr in den Mittelpunkt rutscht. Einfach aufgrund des Überangebotes, was wir natürlich an Produkten nicht nur qualitativ, sondern auch quantitativ haben. Und du hast ja jetzt gefragt, was sind die Skills, die ein Vertriebler haben muss? Ich denke, das Thema Umgang mit KI, da werde ich sicherlich gleich noch ein paar Sachen zu erklären können, ist etwas, was kommt. Also wer sich damit nicht beschäftigt, der, ja, ich weiß nicht, der ist in ein paar Jahren einfach raus. Und wir reden ja nicht nur darum, ChatGPT zu nutzen und zu sagen, hey, gib mir mal eine mögliche Behandlung eines Einwandes, sondern wir reden über datenbasierte Auswertungen, die eine KI heute macht, um bessere Entscheidungsgrundlagen zu haben, um ja prädiktive Analysen von Kunden zu haben, im Sinne von, ist der Kunde kurz vorm Absprung? Welche Leads haben die größten Abschlusschancen? Also, ne, KI ist sicherlich ein Thema. Dann nach wie vor, wenn wir im B2B sind, geht es darum, Menschen zu erreichen. Also das ist, ich sag mal, das Thema Mensch noch intensiver, als wir es vielleicht vor ein paar Jahren hatten. Wenn Märkte noch im Sinne von, wir sind in Verteilermärkten unterwegs. Anzahl der Touchpoints erhöhen. Also wie bleib ich am Kunden dran? Und Stefan, das habe ich ja, ich glaube, vor ein paar Jahren von dir gelernt. Weg von, also die Formulierung, die kam ja von dir, weg von Kontakt zu Sale, sondern Kontakt zu nächsten Kontakt. Also was ist meine Kontaktkette, was ist meine Customer Journey, die ich mitnehme? Denn wann der Kunde springt entlang dieses Weges, also springen im Sinne von in meine Arme, zu meinem Produkt, zu meiner Lösung, weiß ich ja gar nicht. Also von daher die Klarheit zu haben, wie habe ich so eine Kette an Inhalten, an Kontaktpunkten aufgebaut, dass ich immer wieder an dem dranbleiben kann. Ich glaube, das sind, ja, also Kommunikation, nach wie vor ein Thema, am Menschen dran zu bleiben und das Thema KI sicherlich an der Stelle, welches ich ja seit anderthalb Jahren kommen sehe. Hm.
Ganz interessant. Auch das möchte ich gerne später nochmal oder gleich nochmal aufgreifen. Aber es waren ja so viele schöne Sachen, so schöne Vorlagen drin, ich weiß nicht, ob ich die alle verarbeitet kriege. Das eine ist, du hast ganz am Anfang gesagt, dass die Angebotsvielfalt so groß geworden ist, also so unfassbar groß, dass der Kunde mehr in den Mittelpunkt rückt. Das finde ich ja jetzt erstmal auch aus Kundensicht, ich bin ja auch irgendwo Kunde, das finde ich ja erstmal schön. Ist ja erstmal, finde ich, ein gutes Signal. Ich bin ja auch noch ein großer Freund davon, das ist ein Business, du hast auch gesagt, People-Business, das ist ein Business von Mensch zu Mensch. Gerade im B2B-Bereich haben wir es häufig damit zu tun, dass Menschen miteinander diese Geschäfte machen. Ist es nicht eigentlich eine schöne Entwicklung? Und wie passt das zusammen mit dem Thema KI? Und technische, du hast es gesagt, datenbasierte Auswertung und systematischer und prozesslastiger, wenn doch der Mensch mehr in den Mittelpunkt rückt.
Die Maschine zwingt uns natürlich eine ganz andere Schlagzahl an den Tag zu legen. Also die Geschwindigkeit, mit der ich eine Menge an Kunden bedienen muss, auf gut Deutsch gesagt, damit ich vielleicht meine entsprechenden Quoten auch einfahren kann. Ich möchte zwar so sagen, wenn wir eine Organisation nehmen, die alle Touchpoints, sei es im Online-Marketing, sei es das Aufbereiten von Freebies, also von mir aus E-Books, Videos, sei es das Aufbereiten von entsprechenden Angeboten, also auch das Individualisieren von Angeboten mit KI-gestützter Hilfe auf den Kunden viel individueller zugemünzt bekommt in viel kürzerer Zeit, dann habe ich einen echten Wettbewerbsnachteil, wenn ich mich nicht darum kümmere. Der Klassiker ist ja, wir haben einen Pitch in Form von einer PowerPoint. So, und dann ist es ja schon oft, ja, ich habe diese PowerPoint individualisiert, indem ich das Logo vom Kunden dort reingesetzt habe. Boah, gähn. Denn worum geht's? Der Kunde, der will doch heute nicht mehr kommen und mir die Antwort geben, welche Herausforderung der gerade hat, sondern der kommt ja zu mir, damit ich dem eigentlich sage, hey, du hast gerade folgende Herausforderung, also nicht das Überstülpen, sondern aus der Branche heraus kennen. Jo, ne? Mitbewerber haben beispielsweise gerade folgende Herausforderungen, könnte ja auch an der Stelle so bei dir sein und dann einen Pitch oder eine PowerPoint am Start habe, die auf den Kunden wirklich individualisiert. Also was ist das strategische Narrativ, warum der gerade hier ist, damit der meine Lösung kauft? Ja, und so weit muss ich ja mittlerweile eintauchen. Also nicht nur zu sagen, du hast einen Zeitvorteil, wenn du mein CRM einsetzt. Boah, gähn. Oll auf gut Deutsch gesagt, sondern was heißt das bei ihm strategisch, wenn er diesen Zeitvorteil hat? Und da muss ich eintauchen und viel tiefer in den Benefit, ja, und wie ich schon sagte, ins strategische Narrativ für den Kunden reingehen. Das ist einer der Themen oder der Skills, die ich auch bei Vertrieblern, die müssen her. Und die sind teilweise noch nicht da.
Vor ein paar Jahren, wir selber hatten so einen, gab es diese Branche an Staubsaugervertretern, die von Haus zu Haus Tür gefahren sind und ihren Kobold oder was auch immer von dieser Marke verkauft haben. Die haben dann diesen Test im Haus gemacht, haben den Staubsauger angeschlossen und von den ganzen Merkmalen dieses Staubsaugers berichtet, was der nicht alles hat und wie groß dieser Müllsack ist, der da ist und dieser Klopfer da unten und dieser Knopf da und dieses Kabelaufbindegerät. Also das war ein Merkmalsverkauf, wo vielleicht auch nur eine geringere Auswahl an Produktalternativen zur Verfügung stand. Und das ist natürlich auch nicht das B2B-Beispiel, aber es fällt mir gerade auf, weil das ein Vertriebstrainer, den wir beide hatten, auch mal erwähnt hat. Das wechselt zum, oder ist gewechselt dann an irgendeinem Punkt mal zu einem verstärkten, nicht Merkmalsverkauf, sondern Nutzenversprechen, Nutzenverkauf. Dass also der Nutzen desjenigen, der diesen Staubsauger oder unser Produkt, unsere Dienstleistung, unseren Service dann erwerben soll, was er davon hat. Du hast gerade gesagt, dass es um die wie hast du es genannt?
Das strategische Narrativ.
Danke dir. Das war ein etwas längeres Wort. Ja, dass es darum geht, was er daraus dann als für sich wertvoll zieht. Nicht, was das Produkt kann oder die Dienstleistung kann.
Ich versuche ein Beispiel mal aufzumachen, ganz kurz. Wenn ich zum Beispiel sage, Mensch, wir setzen ein Tool oder ich verkaufe jetzt ein SaaS-Produkt in Form von einem Tool, welches dir eine gute Liquiditätsvorschau liefert. So. Oder eine bessere Liquiditätsplanung liefert. Das Ergebnis ist, du hast am Ende des Monats eine höhere Liquidität. Ah, super, okay. Jetzt kommt's aber. Was ist der Impact für die höhere Liquidität? Ja, ich muss weniger Zinsen bezahlen. Ich kann von mir aus Entscheidungen oder Investitionsentscheidungen viel schneller treffen. Aber was ist denn gerade beim Kunden wirklich geplant? Ist es die neue Lagerhalle? Ist es das Einstellen von neuen Mitarbeitern? Und da gilt es nicht nur einen Einfachklick oder einen Doppelklick zu machen, sondern ich glaube, wir brauchen mittlerweile einen Trippelklick, um wirklich herauszubekommen, nicht was ist der Nutzen? Das wäre ja quasi, du hast mehr Liquidität, sondern was will der Kunde denn eventuell mit mehr Liquidität anstellen, damit Wachstum geschieht oder damit er ruhiger schlafen kann oder. Also was kommt wirklich da hinten raus, um es dann wirklich ganz klar und plastisch vors Auge zu führen? Wenn du dieses Tool einsetzt, bist du in der Lage, innerhalb der nächsten 8 Wochen 2 neue Mitarbeiter im Service einzustellen, weil du deine Liquidität entsprechend anhebst. Ah, okay. Das meine ich mit dem Thema strategisches Narrativ.
Sehr schön auf den Punkt gebracht. Und jetzt zurück zu der Frage, was braucht der Vertriebler von heute denn? Was soll er da mitbringen? Der muss diese Geschichte erzählen können. Der muss diese Geschichte sich überhaupt erst denken können, wenn er mit dem Kunden spricht, oder zumindest durch Fragestellung herausfinden und dann dieses Narrativ beherrschen, oder?
Ja. Und die Klarheit haben, also die Geschichte mitbringen, ich sag mal zum Produkt, was es von mir aus bei Kunden gemacht hat, aber natürlich dann die Brücke zu schlagen, dran zu bleiben, wirklich herauszubekommen, was es denn für den Kunden heißt, wenn der entsprechende Benefit auch hergestellt wird. Ich kann mich selber noch gut daran erinnern, ich war vor ein paar Jahren, als ich dann zu einer Akquise für ein Vertriebstraining bei einem Maschinenbauer war und die dann fragte, Mensch, ich sage jetzt mal Herr Müller, ja, was haben Sie denn gerade für eine Herausforderung? Da setzt der sich rückwärts auf den Sessel und sagt, ja, pass mal auf, du Vogel, du musst mir doch sagen, welche Herausforderung ich gerade habe. Du bist doch der Experte. Wo ich mir dachte, okay, so Unrecht hat er gar nicht. Also wir haben es dann auch tatsächlich zum Training geschafft. Aber ich fand, der Kunde hat damals recht gehabt, weil die klassische Frage, ja, was haben Sie denn für eine Herausforderung, ist nicht wirklich sexy. Ne? Was wollen Sie denn? Ja, ein Packung Kaugummis. Okay, vielen Dank. Also wirklich die Klarheit zu haben, wenn ich schon der Experte zu einem Thema bin und weiß, was da draußen los ist, dann möchte ich zur Ego-Befriedigung gefragt werden, sondern dann möchte ich ja auch Mehrwert liefern. Mehrwert in Form von Inhalten, in Form von Stories, Mehrwert in Form von Lösungen. Und das ist einer, ich sag mal, der nächsten Skills, die ein Vertriebler letzten Endes braucht, Mehrwert zu liefern. Auch wenn es ein Schlagwort mittlerweile da draußen geworden ist. Aber wie sehen denn meine Mehrwerte aus? Was kann ich für den Kunden wirklich liefern? Und dann ist es nicht mehr nur dieses tolle Verlängerungskabel an unserem Koboldstaubsauger. Ne? Sie brauchen den Stecker nicht mehr umstecken, sondern Sie können mit einem einzigen Mal, das Kabel ist so lang, dass Sie durch das ganze Wohnzimmer und das Esszimmer gleiten können wie eine Fee. Ja, wunderbar. Ich muss da einfach mit ganz anderen Dingen kommen.
Jetzt bleibe ich nochmal bei dem datenbasierten Auswertung, bei den systemischen und dem prozesslastigeren Vertrieb und der wahnsinnigen Angebotsvielfalt und all das. Und gleichzeitig haben wir gesagt, mehr Mensch in den Mittelpunkt, mehr der Kunde. Haben wir, und jetzt natürlich auf den Sport bezogen, haben wir im Sport vielleicht den Riesenvorteil, dass wir auch mit wahnsinnig viel Emotionen arbeiten können. Also du kannst dir deine Markenbekanntheit natürlich auch durch andere Plattformen aufbauen. Aber der Sport liefert jetzt in dieser Phase, in der noch so viel digitaler und technischer und ausgefeilter und dreimal mehr Controlling da. Jetzt haben wir im Sport auch noch dieses Ass in der Hand, dass das mit Emotionen aufgeladen wird, massivst. Mhm. Siehst du das als Vorteil? Ist das oldschool? Ist das nicht mehr gewollt? Oder ist das immer noch der Vorteil? Ist es vielleicht noch ein größer werdender Vorteil in der Zeit, in der wir uns gerade befinden?
Naja, grundsätzlich kaufen wir ja immer nur dann, wenn wir gutes Bauchgefühl haben. Ja? Und wenn mir jetzt einer sagt, ja, der Einkäufer, der entscheidet aber nur anhand von einem Preis. Ja, sorry, aber auch da hat er entweder ein gutes Bauchgefühl, nicht weil er den Preis darunter sieht, sondern von mir aus, weil er das Unternehmen irgendwie lange kennt und weiß, wenn er den jetzt beauftragen wird, dann wird er keinen Fehler machen. Ansonsten reißt ihm von mir aus die Fertigung hinten die Ohren ab, wenn er irgendwie ein schlechtes Produkt einkauft. Beim Sport ist es sicherlich etwas Besonderes in Form von die Ausführung des Sports. Also ich kaufe ja kein Produkt im Sinne einer Handtasche, einer Hose. Wobei das ist gerade ein schlechtes Beispiel, weil auch all diese Produkte, die sind natürlich auch emotionsaufgeladen bis in die Haarspitze. Ja, gerade ich kaufe mir ein Apple-Produkt, weil ich den Status haben möchte. Aber ich glaube, im Sport ist es natürlich nochmal extrem aufgeladen, weil dort ja der Sport von Menschen gemacht wird und von Menschen dann auch wiederum konsumiert wird. Ja, ich glaube, das ist ein ganz besonderes Thema. Ja.
Also ich rechne ja, deswegen habe ich das so angesprochen, fest damit, dass das nochmal mehr Bedeutung auch bekommt für Unternehmen, weil eben viele andere Dinge mittlerweile mit 2, 3 Klicks habe ich meine Stellenanzeige online. Ich brauche nicht mehr den Anzeigenvertreter, der mir hier das auch noch mit einer Tasse Kaffee oder sowas schmackhaft macht, sondern das geht alles irgendwie viel digitaler. Und der Sport, der kann natürlich auch beim Thema Recruiting für Unternehmen helfen. Aber da hast du halt noch dieses Spiel, diese Emotionen, das Stadion, die Atmosphäre, den Geruch, die Bratwurst. Und dann das, die Unwissenheit über das Ergebnis, wie es ausgeht. Also, ich glaube, dass das noch verstärkt, Recruiting ist nur ein Beispiel, aber dass es noch verstärkt eine Chance auch vom Sportorganisationen wird, mit diesem Thema, was eh schon immer aufgeladen war, Sport, aber was mit dem Thema noch mehr auch zu Punkten zu argumentieren. Denn auch wenn das ein Merkmal des Sports ist, so richtig, also ich habe noch nicht das strategische Narrativ durch, was der Sport liefert, nämlich Emotionen, das strategische Narrativ habe ich noch nicht. Es ist einfach ein packendes Umfeld und dadurch kriege ich ein besseres Bauchgefühl oder bessere Emotionen. Aber es ist ja nicht so ein ganz klassisches Tool, was ich brauche bleiben wir bei der Stellenanzeige als Unternehmer, sondern es ist ein Add-on, es ist ein Zusatzthema, ein Zusatzmerkmal des Sports, das nur der Sport so liefern kann. Ja, vielleicht noch die Musik ein bisschen, ne? Du kommst ja aus der Branche, aber das ist ja was diese Entertainment-Teile, der Entertainment-Bereiche so liefern können. Da habe ich lange Rede und du sagst, das finde ich auch. Warum komme ich da auch?
Ich habe jetzt gerade keine Frage gehört.
Das stimmt. Ich wollte vermeiden, das wieder mit oder abzuschließen. Das hast du sehr gut erkannt. Wir bleiben nochmal beim Thema Vertrieb und du hast das Thema KI angesprochen. Ich bleibe ja jetzt so, alte Schule sagt mir, das ist mit den Emotionen im Sport einfach mega. Und jetzt kommt KI. Was verändert jetzt KI? Also wie muss ich jetzt Vertrieb anders einstellen auf die Unterstützung durch KI? Und das ist ja alles nicht schlimm, um Gottes Willen, sondern das ist ja extrem hilfreich. Was verändert jetzt KI? Was ist daran so hilfreich?
Wenn ich mir vor 3 Jahren beispielsweise noch händisch LinkedIn-Profile angeguckt habe, was hat der wo vielleicht kommentiert? Wie sind die Kommentare? Dann habe ich mittlerweile, und das ist nur ein einziges, ganz, ganz, ganz kleines Beispiel, wo Daten dazu herangezogen werden, um sowas wie ein Profiling des Kunden zu machen. Also welche Dinge kommentiert der, in welche Branche ist der unterwegs, dann, also Branche unterwegs ist jetzt auch nicht wirklich spannend, aber was sind so die typischen Herausforderungen dieser Branche? Und das sind alles Merkmale oder Eigenschaften, die mir eine KI mittlerweile innerhalb von ein paar Minuten liefern kann, um Listen zusammenzustellen. Der Müller, der Meier, der Schulze, die sind in meiner Zielbranche unterwegs und der hat folgende Kommentare abgesetzt und also wirklich so ein Profiling zum Kunden zu erstellen und dann natürlich ganz in einer ganz anderen Art und Weise auch den Kunden ansprechen zu können. Ja, das ist eine ganz kleine Möglichkeit. Analyse von Kundendaten. Ja, wir können Querverbindungen ziehen, die wir händisch oder so mit algorithmenbasierter Analytik ganz schwer oder viel mühseliger herausbekommen haben. Ja, Voraussagen machen. Wir können individualisiertere Angebote erstellen. Warum? Ich suche Informationen zum Kunden raus, wo mir zack Informationen aus der Website kondensiert zur Verfügung gestellt werden oder aus allen anderen Angeboten, die im Internet sind. Also wirklich Informationen zusammenziehen im kürzesten Moment. Chatbots auf einer Webseite, die sind ja auch darauf einzahlend, wie gut fühlt sich gerade ein Kunde, kriegt er die richtigen Antworten, auch um 2 Uhr nachts, wenn er die gerade haben muss. Und so weiter und so fort. Also es sind so viele Dinge, die jetzt gerade Einzug halten nach nur 2 Jahren, wo ChatGPT auf den Markt gekommen ist und das Ganze, ich möchte mal sagen, salonfähig geworden ist. Ja, echt irre, was da gerade abgeht.
Wir sind wahrscheinlich insgesamt betrachtet auch eher so am Anfang, in der ersten, Phase war vielleicht schon hinter uns, aber so in der Anfangsphase der Umsetzung, weil da wird ja noch ganz, ganz viel kommen, da wird ja noch ganz, ganz viel auf den Markt gespült wahrscheinlich und viel natürlicheres Umgehen damit. Und dann muss man das nicht immer mit dem Label, das ist jetzt KI, geben, sondern dann ist es einfach Bestandteil, wie Siri ja mittlerweile auch Bestandteil ist bei vielen, die ein Mobiltelefon nutzen.
Ja, früher hast du, ich sag mal, gesagt, Siri, trage mir ein, oder heute sagen wir es ja noch, eine Siri, trage mir eine Notiz ein und übermorgen wirst du Siri sagen, Siri, rufe meinen Friseur an und frage nach dem nächsten Termin. Ruf dort an. Ich muss da nicht mehr anrufen. Und dann ist dort eine KI unterwegs, die den Friseur anruft. Und das ist nicht mehr Jahre weg. Okay, ich brauche den Friseur jetzt nicht mehr. Wir würden uns unser hübsches Gesicht einfach polieren lassen.
Du musst aufpassen, dass dein Handy jetzt nicht gerade anspringt und Termin.
Ja, oder von mir aus eine Restaurantreservierung. Ja, ja. Dass dort eine KI mit menschlicher Stimme und menschlicher Regung und Interaktion oder menschenähnlicher Regung und Interaktion einen Termin macht und der andere es gar nicht mitbekommt.
Deswegen will ich jetzt also auch ein bisschen Lanze brechen, wenn wir solche Normalität erfahren in der Weiterentwicklung, dann ist es ja auch etwas, was mehr Einzug in Vertriebsorganisationen oder Vertriebseinheiten von Teams, von Unternehmen Einzug erhält. Also große Angst von den Vertrieblern jetzt, dass sie ersetzt werden könnten. Oder sagst du, oder was empfiehlst du den Menschen, die jetzt nicht die allererste Speerspitze an Innovationsfreudigkeit sind, sondern die jetzt auch vieles gerne noch auf die alte schöne Tasse Kaffee regeln wollen? Also ja, was ist jetzt der Tipp für die Menschen im Vertrieb, die sich jetzt mit diesen Veränderungen, die ja wahnsinnig schnell jetzt kommen werden, ausgesetzt sehen?
Das ist eine gute Frage. Also wer sich noch nicht mit dem Thema auseinandergesetzt hat, machen. Und zwar morgen. Und zwar intensiv. Blocker in den Kalender, 2 bis 3 Stunden pro Woche sich nur mit dem Thema beschäftigen. Was gilt es gerade zu lernen, dass ich diese Technologie für mich einsetzen kann? Welche Tools kommen auf den Markt? Jeden Tag kommt ein anderes Tool irgendwie auf den Markt. Aber was sind die Dinge oder allein schon die Denke? Das war ganz charmant. Ich hatte mal mit einer Copywriterin Kontakt und die sagte mir, ja, also ich schreibe viel besser als die KI. Ja, ist interessant. Aber was sind denn so die Dinge, die dir keine Freude machen? Boah, Recherche, ganz schlimm. Okay, was ist denn, wenn die KI, die dir das Thema Recherche abnehmen würde? Ja, das wäre super. Also ging es gar nicht darum, ob die KI besser schreibt oder das nicht tut, sondern was sind die Dinge, die dir keine Freude machen, die du an eine KI abgeben kannst? Und so soll es doch auch eingesetzt werden. Also der Mensch wird nicht ersetzt. Sei es von mir aus das Vorformulieren oder Individualisieren von Angebots-E-Mails, wenn ich da keinen Spaß dran habe oder Besuchsberichte schreibe und ich baue mir prompt, wo ich beim Müller-Meyer-Schulze bin, kurz in mein Telefon irgendwie ein paar Worte einsuffliere und der dann einen vernünftigen Besuchsbericht im CRM ablegt. Darum geht's doch, auf die Dinge, wo ich keinen Bock drauf habe. Arbeitserleichterung.
Bleibt nochmal die Frage, wenn sich das alles so weiterentwickelt, da ruft jemand, der es automatisiert, wie du vorhin gesagt hast, bei jemandem an, bei dir macht er einen Friseurtermin, bei anderen macht er vielleicht die Vorstellung der neuen Softwarelösung oder der der neuen Rohrreinigungsmaschine. Und also ein automatisierter Vertriebsanruf. Dann gibt es einen automatisierten CRM dahinter. Dann gibt es eine automatisierte Wiedervorlage. Dann gibt es eine automatisierte Mail mit einem automatisiert erstellten Angebot möglicherweise oder Präsentation. Und dann nochmal eine automatisierte Terminvereinbarung. Möglicherweise dann nicht mal mehr mit einem echten Menschen, sondern mit einem, weiß nicht, Konserve-Webinar, die dann nur noch aus... Also will damit sagen, wenn das alles automatisiert ist, müssen sich dann die Vertriebler nicht doch Gedanken machen, dass es ihren Job entweder nicht mehr gibt oder sich arg verändert. Oder ist das mit der Automatisierung?
Also zum einen, du hast natürlich in gewisser Weise recht mit dem, was du gerade sagst. Aber was wahrscheinlich dazu kommt, ist die Unperfektion, die herrliche Unperfektion des Menschen. Mhm. Wir werden das nicht in einer guten Art und Weise so abgebildet bekommen. Also nicht jetzt in den nächsten 24 Monaten vielleicht. Ich habe keine Ahnung, was dann kommen wird. So, dass alles in einer Komplettautomatisierung mündet. Und ich glaube, was einer der großen Knackpunkte ist, die Entscheidung, die wird nicht jetzt, zumindest im Moment, die wird vielleicht KI-gestützt gemacht, aber am Ende des Tages gilt es darum, da muss ein Entscheider für A, für B oder um C wählen. Anders geht's nicht. Ähnlich wahrscheinlich auch im Fußball. Ich würde mich nicht wundern, wenn es auch mittlerweile einen Haufen KI-Lösungen im Fußball gibt, um Spieler zu analysieren. Aber am Ende muss der Trainer sagen, ich nehme den A, ich nehme den B oder ich nehme den C. Irgendeiner muss die Entscheidung treffen.
Und das ich gehe so weiter, beim Fußball muss irgendeiner in der Kabine stehen und die Ansprache halten und den Menschen, der da die Tore schießen soll, auf die richtige Art und Weise so packen emotional, dass er aufs Feld läuft mit der breiten Brust und die Tore dann auch nachher netzt. Das ist dann vielleicht auch keine KI, sondern das ist dann vielleicht auch dann der Mensch. Nein, also ich bin ein großer Fan davon, dass wir haben es vorhin gesagt, der Mensch steht immer mehr im Mittelpunkt, das ist ein People-Business und jetzt kommen diese Lösungen. Ich bin ein großer Fan davon, dass das, hast du vorhin auch gesagt, Bauchentscheidungen sind. Menschen müssen treffen eine Entscheidung, wenn sie sich wohl damit fühlen, wenn sie ein gutes Bauchgefühl damit haben. Das heißt, dann lass uns doch das so formulieren und positiv sehen, diese unterstützende, die Tools, die es da gibt, die da auf den Markt kommen und die sich vielleicht auch dann mehr durchsetzen als andere Ideen, sind die unterstützend bei den Vertriebsprozessen sind. Du hast gesagt, die Sachen, auf die du keinen Bock hast, abnehmen, aber die trotzdem noch den Menschen dahinter benötigen oder wichtig machen für einen Abschluss, für einen Deal. Da reden wir jetzt nicht über ein Ticketing für ein Konzert, das kriegst du so verkauft, da brauchst du keinen Menschen mehr unbedingt dahinter, aber wir reden halt auch über Lösungen, die dann sehr individuell, wir haben vorhin darüber gesprochen, den Nutzen herauszustellen und das strategische Narrativ, dafür brauchst du dann schon noch jemanden, der das mit dem anderen, dem Gegenüber, dem Entscheider teilt, oder?
Ja, absolut. Und was ist das Ergebnis, wenn der Entscheider ein schlechtes Bauchgefühl zu dieser Person hat?
Absolut.
Ja, dann wird der vermutlich dort nicht kaufen. Also es zahlt alles letzten Endes darauf ein, wie ich das Angebot stricke, ob ich wirklich den Kunden richtig, richtig verstanden habe, also die Inhalte, die Art des Transportes, wie ich meine E-Mail schreibe, wie von mir aus auch Briefpapier aussehen kann, also auch haptische Dinge, die können ja noch Relevanz haben. Aber am Ende, ich muss den Menschen trotzdem erreichen. Also den Entscheider muss ich erreichen. Und auch da wieder das Stichwort Wettbewerbsvorteil. Wenn ich mir dort keinen Wettbewerbsvorteil oder von mir aus einen Vorsprung sichere, dass ich anfange, mit diesen Tools zu arbeiten, dann Nachtmatt ist. Dann wird es relativ in kurzer Zeit, glaube ich, dunkel für den einen oder anderen. Aber unsere Kernfrage ist ja gewesen, nicht nur das Thema Skills, sondern eine deiner Fragen war ja auch, machen sich manche Vertriebler in Zukunft überflüssig? Und ich glaube, da ist die Antwort ja. Weil den Klassiker, der heute noch im Bereich Warenverteilung unterwegs ist, der Dinosaurier, der wird aussterben. Hundertprozentig.
Ja, dann lass uns ganz schnell dafür sorgen, dass wir aus den Dinosauriern wieder ganz schnell reaktionsfähige und anpassungsfähige Vertriebsmenschen machen. Denn ich mag den Job trotzdem, nicht trotzdem, sondern gerade weil es so eine besondere Positionierung oder so eine besondere Aufgabe ist und so ein tolles Umfeld ist, mag ich den Job des Vertrieblers sehr, sehr gerne und habe großen Spaß daran, viele, viele gute Vertriebler weiterzuentwickeln und die richtigen Skills mit auf den Weg zu geben. Und bleibe dann bei dem kleinen Fazit, was ich vorhin versucht hatte. Es sind dann unterstützende Tools, um die Vertriebler, die sich dessen annehmen, besser zu machen, erfolgreicher zu machen, mehr Leichtigkeit reinzubringen und das Verhältnis Kunde und Verkäufer, Kunde und Vertriebler nochmal ein Stückchen mehr zu stärken.
Mhm. Ich würde das, wenn wir ganz kurz beim Thema Skills bleiben, nochmal kurz in 3 Punkte zusammenfassen. Da geht es Punkt 1 um das Thema technologische Fähigkeit, KI, Konsorten, was auch immer da drumherum ist, strategisches Denken, Stichwort Narrativ und zwischenmenschlicher Kompetenz. Also da hast du eigentlich die 3 Hauptbetätigungsfelder oder die 3 Skills, die du brauchst, um als Vertriebler heute, morgen, in der nächsten Zeit wirklich erfolgreich zu sein.
Damit kann ich richtig gut leben, weil das die zwischenmenschliche Kompetenz ja bedingt, dass es da sich um Menschen handelt.
Absolut.
Ja, ja. Finde ich gut. Aber eine ganz andere Frage. Jetzt hast du ja in deinen bisherigen Tätigkeiten sowohl als Unternehmer, als Trainer, Coach, jetzt als Unternehmensentwickler, sowohl eigene als auch möglicherweise bei anderen mal entdeckte Momente gesehen, wo es zu einem Scheitern kam, wo es ein Fail gab. Kannst du dich an einen Fail bei dir erinnern, mit dem du einmal teilen möchtest, wann auch immer, wie weit auch immer der zurückliegt? Also was war denn so ein Vertriebsfail, was völlig in die Hose gegangen ist, wo was nicht geklappt hat? Das würde mich mal interessieren.
Vertriebsfail, mir würde jetzt so spontan, springt mir gerade so ein Planungsfail ein. Wir haben 2005, 2006 begonnen, Produkte selber herzustellen. Und du kennst sicherlich auch den Satz, if you fail to plan, you plan to fail. Also wenn du versagst, einen Plan zu machen, dann planst du dein Versagen. Und ich habe uns sowas fast irgendwie von in die Scheiße geritten, denn ich habe so viele Produktideen gehabt, dass ich mich an einem Nachmittag eigentlich nur mal hinsetzen müssen, hätte einen Taschenrechner genommen und hätte gesagt, okay, jedes Produkt, was wir jetzt gerade gleichzeitig anschieben, was kostet das denn, dass wir die Rohmaterialien zur Montage einkaufen. Und bei der Menge, die dann letzten Endes da gewesen ist, wäre mir ganz schnell klar geworden, oho, jetzt muss ich aber mal eine Timeline da reinbringen, meine finanziellen Ressourcen ganz anders gestalten oder beziehungsweise viel sinnvoller planen. Aber ich war nur im, was braucht der Markt und nur Fokus auf Produkt, 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 Innovation, 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 anstatt die Klarheit zu haben, wie kriege ich es denn überhaupt gebacken? Also strategisch eine totale Nullnummer, was ich da hingelegt habe. Noch nicht mal eine Nullnummer. Weniger als null. Eigentlich fast eine Katastrophe, auf gut Deutsch gesagt. Ja, das war so ein richtiger Griff ins tiefe Klo.
Umso mehr jetzt beeindruckt, dass du Unternehmen genau dabei hilfst, strategische Vorgehensweise im Bereich Skalieren, im Bereich Wachstum anzugehen und sich vorzunehmen und die dabei begleitest.
Im Endeffekt ganz simpel, wo wollt ihr hin? Und dann lasst uns doch mal rückwärts konstruieren, was die konkreten einzelnen Schritte sind. Also wie ich ja immer so schön sage, ne, ich bin Unternehmensberater im Turnschuh, also soll heißen, oder von mir aus auch im Blaumann. Was sind die Dinge, die wir wirklich anpacken müssen? Und da muss ich immer wieder verifizieren, kann ich es mir erlauben? Kriegen wir es zeitlich gebacken? Muten wir uns gerade zu viel zu? Denn neben dem, was wir an Projekten ja von mir aus noch haben, ist ja unser Tagewerk auch noch da. Also wenn ein Programmierer sagt, ich bin hier für Support zuständig und der soll jetzt noch ein Tool programmieren, dann kommt das ja in der Regel nochmal on top dazu. Und trotzdem muss der seinen Support-Dienst für die Organisation aufrechterhalten. Also muten wir uns manchmal zu viel zu oder verteilen wir unsere Energie auf zu viele einzelne Felder. Ja, und da habe ich definitiv damals schlecht verteilt.
Mag ich sehr das Bild. Auch schön, dass du dieses Beispiel genommen hast. Ich habe es in einer der letzten Folgen auch schon hier erwähnt. Also für mich habt ihr jedes Jahr steht auch so unter einem gewissen Jahresmotto. Da packen wir dann emotional ein paar schlaue Wörter, Sprüche, Sätze, Zitate, wie auch immer so zusammen, dass mir das durchaus in Erinnerung bleibt. Und eins für ein Teilmotto für dieses Jahr ist das Thema Fokus für mich persönlich, für Devonsport, und da passt diese Geschichte sehr gut rein. Also vielen Dank für das Teilen und motiviert mich nochmal mehr, dann den Fokus auch weiter aufrechtzuerhalten und zu behalten. Vielen Dank dafür. Ich habe jetzt noch unsere Kollegin aus unserer Redaktion hat hier für mich nochmal für unsere Interviewgäste eine Reihe von Fragen aufgestellt. Unter anderem auch die KI da bedient, die mir diese Fragen zur Verfügung gestellt hat, lieber Sven. Und ich muss mal erzählen, ich glaube, es sind 30 Fragen. Du darfst jetzt mal die Zahl eine Zahl von 1 bis 30 nehmen.
7.
Und ich 7, Moment. Also pass auf, das hat das was mit Sportbusiness zu tun. Stell dir vor, wen wundert's, ne? Stell dir vor, du hättest für einen Tag die Möglichkeit, alles im Sportbusiness anzuhalten. Welche eine Sache würdest du in dieser Zeit ändern oder verbessern? Und du musst es nicht unbedingt aus Vertriebssicht beantworten, weil du bist ja auch Sportkonsument. Daher darfst du das von allen Sichtweisen her betrachten. Also du kannst einmal alles im Sportbusiness anhalten und eine Sache kannst du so verändern bzw. verbessern, dass sie für alle Ewigkeit gilt.
Wow. Obwohl wir natürlich im Sport mit dem Thema Emotion, also Leidenschaft für den Verein, Leidenschaft für den Sport als solches immer wieder gegenüberstehen, der Wunsch oder den Skill, den Machern oder den Verantwortlichen das Thema strategisches Denken im Sinne eines Unternehmens, einer Organisation gerade so einimpfen zu können. Weil ich glaube, dann wird es vielen Vereinen viel besser gehen.
Oh, das ist mega, das spricht mir aus dem Herzen. Also als ob es so sein hätte sollen. Also es ist nicht gefaked. Also vielen Dank für diese Antwort zu dieser Frage, weil das spricht mir wirklich aus dem Herzen, dass wir da unternehmerisch oder strategisch auch vorgehen und bei aller Emotion das Unternehmen oder den Verein noch mehr wie ein Unternehmen, wie eine Organisation auch verstehen und aufbauen und skalieren und mit vielen Werten und einer klaren DNA und mit Fokus und mit guten Recruiting-Prozessen und dann natürlich dann auch mit einem sehr, sehr sauber aufgestellten Vertrieb weiter nach vorne bringen. Also jetzt haben wir die Themen dieses Podcasts abgearbeitet in dieser Antwort. Also Mensch, Sven, vielen, vielen Dank. Das war großartig. Ich wusste am Anfang gar nicht so, welchen Titel wollen wir diesem Podcast, dieser Aufnahme eigentlich geben. Aber ich glaube, da war jetzt so viel drin. Da werden wir einen spannenden Titel dafür finden. Und ich würde mich sehr freuen, wir dürfen deine Kontaktdaten einmal hier in die Shownotes platzieren, sodass wir, wie du das vorhin auch aufgerufen hast, dass wir den Menschen die Möglichkeit geben, dass sie sich mit dir verbinden und vernetzen können. Und vielleicht hast du ja, ohne dass wir sie alle jetzt individuell erwähnen, vielleicht hast du ja noch so eine kleine Liste an den 2, 3 bis 10 Top-KI-Tools, die du auf alle Fälle empfiehlst, die sich, weil du vorhin gesagt hast, dann beschäftige ich am besten gleich morgen damit, dann würden wir die mit reinpacken. Also vielleicht gibst du eine kleine, die Top-5-Liste von Sven Haferkamp, womit sich morgen jemand beschäftigen sollte, der das hier heute hört. Die packen wir dann mit in die Shownotes, wenn wir das von dir noch kriegen können. Lieber Sven, vielen herzlichen Dank. Das Abschlusswort gehört meinen Gästen, daher darfst du gleich nochmal dein Fazit, dein Schlusswort sprechen. Aber ich bin ganz begeistert, würde mich sehr freuen. Wir wiederholen das mal wieder. Wir ticken in vielen Dingen ähnlich, vielen Dingen gleich. Wir können uns gut vorstellen, auch gemeinsam an Projekten und an Kundenthemen zu arbeiten. Das heißt, warum denn nicht auch mehr im Podcast? Ich danke dir herzlich und freue mich jetzt auf unser gemeinsames Abendessen.
Dem setze ich gar nichts mehr hinzu, sondern Dankeschön. Ja, thanks for having me. Danke, dass ich dabei sein durfte. Und ich mag es so sehr, dass du im Sport unterwegs bist. Warum? Weil es einfach ein sehr emotionales Thema ist. Also es ist in uns allen drin. Dankeschön.
Vielen Dank. Das war's aus Hamburg. Beste Grüße. Ciao, ciao.